Logopädie-Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste aus anderen Fachbereichen und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Alexandra Schick, ich bin Logopädin und jetzt sitze ich gerade in Innsbruck mit Mathilde Furtenbach am Tisch. Alle, die sich mit MFT beschäftigen, kommen um den Namen Mathilde Furtenbach nicht herum. Mathilde ist eine Vorreiterin in Sachen myofunktioneller Therapie, funktionelles Denken, Zusammenhänge im orofazialen Bereich. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Sie war zum Beispiel die erste, die ein Buch über das Zungenband geschrieben hat. Das war 2009, Mathilde, ist schon sehr, sehr lange her. Auch interdisziplinär betrachtet, was jetzt voll im Trend liegt. Ich persönlich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass wir so ein enges Verhältnis haben, Mathilde, dass wir so eng zusammenarbeiten, dass ich so viel von dir lernen durfte. Erstens einmal in deinen Seminaren. In vielen Gesprächen, auch besonders in den letzten Jahren, wo ich dich besucht habe in Innsbruck, bei gemeinsamen Spaziergängen. Ich bin sehr begeistert von deiner Weisheit, von deinem großen Wissen und von deiner differenzierten Betrachtungsweise, was die MFT betrifft. Ich freue mich riesig über das Gespräch und vielleicht möchtest du dich jetzt kurz auch noch vorstellen oder die Leute begrüßen, die uns heute zuhören.
Danke, Alexandra, für diese freundliche Einführung. Es rührt mich richtig, dass ich die Gelegenheit habe, dass wir gemeinsam da nochmal drüber sprechen können, über vieles, was mich immer noch berührt und interessiert und was ich über 40 Jahre oder 45 Jahre einfach mit Begeisterung gemacht habe. Also ich finde die Gelegenheit jetzt einfach schön, zu vielen noch Stellung zu nehmen, was es da an Fragen gibt, die man vielleicht klären kann. Ja,
dann legen wir los. Ja. Ich habe ja vor einem halben Jahr ungefähr das MFT-Zentrum gegründet und ich bin wirklich von dir inspiriert worden, auch die MFT weiterzuentwickeln. Und ich freue mich riesig, dass das gut läuft. Und im Rahmen des MFT-Zentrums werden wir jetzt eben diesen Podcast aufnehmen. Und wir haben auch aufgerufen, dass die Kolleginnen uns Fragen zuschicken, die du beantworten wirst. Eine der ersten Fragen, die ich dir stellen möchte, geht um Motivation in der MFT. Mareike aus Deutschland hat uns gefragt, was fasziniert dich, ich darf jetzt natürlich du sagen, am Störungsbild orofaziale, myofunktionelle Störungen an der MFT und warum hast du dich so lange und so intensiv damit auseinandergesetzt?
Ja, das geht schon sehr lange zurück. Das geht bis in Ende der 70er Jahre. 75 habe ich erst meine Ausbildung gemacht. Ich bin auch eine Spätberufene. Und dann ist durch Zufall hat sich's ergeben, dass wir Kontakt mit den Kieferorthopäden bekommen haben in Innsbruck. Ich bin zu allen hingerannt. Also um auf Logopädie aufmerksam zu machen, es waren, glaube ich, 6 Kieferorthopäden damals. So habe ich sie alle gekannt. Und dann haben wir erfahren von den Kieferorthopäden, dass in Wien ein Kurs ist mit Daniel Garleiner für Kieferorthopäden. Und wir haben erreicht, dass einige Logopäden dort dabei sein durften in dieser ganz erlauchten Gesellschaft von Doktoren. Das ist dann auch passiert und es hat dann auch ein Skriptum gegeben, ein erstes. Jedenfalls geht es bei diesem Störungsbild, das Garleiner hier vorgestellt hat. Garleiner war ein Logopäde aus den USA und der hat den Kieferorthopäden eben in einem Seminar diese Zusammenhänge näher gezeigt, wie die Muskulatur und das Gebiss Einfluss nehmen aufeinander, wie sie sich zueinander verhalten und wie die Entwicklung verläuft und welche Probleme es gibt. Ja, also da waren wir bei Garleiner in Wien und bei einigen Kieferorthopäden aus Deutschland und Österreich. Das war der erste Vortrag von Garleiner in Europa und waren also vorne dran mit der myofunktionellen Therapie, die bisher überhaupt nicht gekannt haben, nichts davon gewusst haben und gar nichts. Und es hat uns alle fasziniert, dass dieses Thema ein so wichtiges ist, dass die Zunge nicht irgendwas macht im Mund, sondern dass sie ganz strenge gesetzmäßige Aufgaben hat bei der Gestaltung des Kiefers zum Beispiel, dass das alles zusammenhängt, wie die Knochen wachsen und Muskelfunktion, dass das alles zusammenhängt und ein sinnvolles Miteinander und dass sich daraus eine Therapie ableiten kann. Bisher waren wir damit beschäftigt, Sigmatismen nach verschiedenen Gesetzmäßigkeiten zu heilen, sozusagen. Und es war mühsam genug. Und da anzusetzen noch. Ich erinnere mich noch deutlich an das Lehrbuch von Becker Sobak, das vielleicht noch viele kennen von euch, wo das alles genau beschrieben wird und das wir aber nie in die Hände bekamen in der Ausbildung, weil das landete im Zimmer der Lehrlogopädin. Und so war das was völlig Neues und ich sage sogar, es war eine gewisse Geburt für die praktische Logopädie. Die hat es vorher in dem Sinn nicht gegeben. Mhm. Wir hatten kein Lehrbuch, an das wir uns halten könnten, nichts, gar nichts. Und es hat uns wirklich so fasziniert. Und ich habe das aufgegriffen, was es gegeben hat an Literatur. Es gab englische Bücher von Garleiner. Jedenfalls hat sich schnell dann eine Arbeitsgruppe in Innsbruck gebildet auch, die da aufgesprungen ist und wir haben uns da sehr bemüht, untereinander uns fortzubilden und dann bald einen Kurs in Wien zu geben. Und dann bin ich natürlich auf die Alexandra gestoßen und von da weg sind wir Weggenossen sozusagen bei dieser ganzen Reise um die MFT.
Ich erinnere mich, also ich habe den Garleiner auch noch erleben dürfen in Wien. Das war wirklich ein Erlebnis. Und ich glaube, wenn wir jetzt so über diese vergangenen Zeiten sprechen, das können sich die jungen Kolleginnen oft gar nicht mehr vorstellen, weil es sich so rasant weiterentwickelt hat und so viel weiterentwickelt hat. Ich erinnere mich, das ist mir auch ein Anliegen, dass ich das noch einmal sage. Wir haben einen ganzen Tag lang bei dir zum Thema Schnuller verbracht. Wir haben einen ganzen Tag ein Seminar gehabt zum Thema Saugen und Saugübungen. Einen ganzen Tag zum Thema Kauen und Kauübungen. Und ich glaube, dass das heute, wenn man sowas anbieten würde, so einen Kurs, das würde überhaupt niemand mehr buchen. Ja, aber wir haben uns, glaube ich, da schon sehr vertieft in die Materie. Und ich glaube, du bist da auch wirklich so spezialisiert darauf, weil du eben dich mit Akribie, mit den einzelnen Themen sehr auseinandergesetzt hast. Auch mit dem Wording oder wie man sagt, mit heutzutage, sagt man so schön, mit dem Wording, also mit den Bezeichnungen. Und da komme ich vielleicht gleich auch zur nächsten Frage, und zwar von der Lea. Die Lea hat gefragt, wie das mit dem Lippenschluss ist. Wie sieht der korrekte Mundschluss aus von 0 bis 1? Es dürfte anscheinend in Ordnung sein, wenn der Mund offen ist. Was sagst du da dazu, Mathilde?
So wie du die Frage gestellt hast, kann ich nicht Ja und nicht Nein sagen, sondern ich muss ganz einfach zurückgehen auf die Physiologie. Was sagt uns die Physiologie von einem Säugling? Und wie funktioniert die Anatomie der Lippen und wie lässt sich das alles vereinen?
Wie meinst du das mit der Anatomie?
Ja, die Lippen sind kein Ringmuskel, absolut kein Ringmuskel, sondern sind zwei Muskeln, die in den Mundwinkeln seitlich verschlungen sind oder durchkreuzt sind und dadurch große Möglichkeiten der Betätigung haben. Also das ist ganz wichtig. Das ist kein Lippenschluss, was Kinder machen. Überhaupt nicht nur bei kleinen Kindern. Wir haben die Lippen nur in Kontakt zu bringen, aber nie in einen Schluss. Das ist ganz eine wichtige Sache und ganz Praktisches dazu jetzt. Wir haben echte Ringmuskeln im Körper. Wenn wir da an den After denken, dann können wir uns die Verschlussmöglichkeit gut vorstellen, was die für Funktion hat. Wollen wir das auch beim Mund verlangen? Ich denke nicht.
Das finde ich sehr spannend, weil wir sprechen ja immer vom Lippenschluss oder vom Mundschluss.
Ja, ich finde das einfach sehr schädlich, weil dadurch die ganze Funktion der Lippen nicht anerkannt wird, dass es zwei Lippen sind, die dann unterschiedlich tätig sind auch.
Aber was würdest du Lea antworten? Ist es normal, ist es gut, wenn die Lippen bei einem Kind von 0 bis 1 noch offen sind?
Die Frage ist so gestellt, dass ich kann immer nur nicht Ja und nicht Nein sagen, sondern der Mund soll alles Er wird vorbereitet auf alles, was er zu tun hat in Zukunft. Er muss die Zunge zum Schlucken verwenden und die Lippen manchmal zulassen, manchmal offen. Manchmal, wenn er keine Luft kriegt, dann muss er offen sein, der Mund. Und er wird auf Sprechen vorbereitet, die Lippen. Die Lippen drücken unheimlich viel aus. Also die sollen auch nicht immer geschlossen sein. Also die Lippen.
Ich denke, aber ein Kind, wann ist es dann unphysiologisch sozusagen, dass die Lippen geöffnet sind?
Dass die Lippen offen sind, ja. Nicht geöffnet, sondern offen bleiben. Ist okay. Wieder so ein Wort. Dass die Lippen offen bleiben über Stunden oder über Tage oder über den ganzen Tag oder immer, dann ist es auffällig. Mhm. Aber sobald die Lippen haben die Aufgabe, sozusagen in Bewegung auch zu sein, ununterbrochen. Und nicht in Verschluss, sondern wenn, dann nur in Kontakt und auch nicht immer. Und wenn man einen Säugling jetzt über Stunden lang beobachtet, dann wird man auch sehen, dass die Lippen auch nicht immer deutlich geschlossen sind, obwohl ich es bei meinen Enkelkindern sehr deutlich gesehen habe, dass sie alle drei sicher keine Mundatmung haben. Also die waren wirklich meiste Zeit geschlossen, wenn sie geschlafen haben oder.
Also beim Schlafen müssen sie auf alle Fälle zu sein.
Müssen würde ich auch nicht sagen. Ich würde annehmen, dass es günstig ist, dass es immer, ja, sage ich selbe Wort, ja, dass die Lippen in Kontakt sind beim Schlafen, dass es leichter ist. Aber es geht um die Dauer des Kontakts und um diesen Kontakt, wie schaut der aus?
Würdest du sagen, überwiegend geschlossen,
genau,
das streben wir an.
Das passt
oder
gut.
Oder überwiegend, ja, in Kontakt.
Überwiegend in Kontakt passt sehr gut, ja. Und sonst bereit für alles, was man mit den Lippen machen kann oder auch mit der Zunge auf der Lippen herumlutschen oder schlecken und alles. Und aber ein Lippenschluss braucht niemand zu haben, sondern wenn, dann nur einen Lippenkontakt und den mit viel Abwechslung.
Das führt mich gleich zur Frage von der Magdalena. Magdalena aus Deutschland arbeitet sehr viel mit kleinen Kindern von 0 bis 1. Und Magdalena würde gerne von dir hören, wo ist denn da der Therapieschwerpunkt in der Therapie von 0 bis 1?
Das finde ich jetzt ganz, ganz schwierig, darauf einzugehen, weil es so vieles wäre. Aber in erster Linie, und das kann ich nur betonen, geht's um die Physiologie, wie sich die Muskulatur und die Funktionen entwickeln. Und es geht um die ersten 3 Jahre, die physiologisch alles aufbereiten, damit die Muskulatur dann richtig arbeitet für die Sprache, für die Nahrungsaufnahme, fürs Explorieren und fürs Kauen, für alle Funktionen. Da müsste man ansetzen bei der Physiologie. Also nicht gleich der Therapie. Natürlich gibt's wieder unterschiedliche Kinder jetzt, die, wenn Kinder Behinderungen haben, dann sind sie in einem anderen Programm, aber nicht in der myofunktionellen Therapie. So würde ich das jetzt abgrenzen. Die Kinder, die zu uns in die myofunktionelle Therapie kommen, müssten die ersten 3 Jahre, ist die Therapie vorgegeben durch die Physiologie, durch die Entwicklung. Die ersten 3 Jahre der Entwicklung.
Das heißt, du würdest der Magdalena sagen, den Schwerpunkt soll sie setzen, die physiologische Entwicklung zu begleiten, myofunktionell.
Genau, die Eltern zu informieren über, eben zu beraten und die Physiologie zu studieren. Und das war mein letztes Buch, das ich geschrieben habe, die orale Entwicklung. Ich habe dann 7 orale Funktionen praktisch beschrieben, weil das immer untergeht. In der ganzen oralen Entwicklung wird das kaum besprochen und wenn, dann viel zu wenig differenziert. Das ist das Wichtigste, was zu beachten ist und dann ergibt sich die Therapie daraus. Und wenn man die Eltern begleitet in diesen ersten 3 Jahren, dann ist das für mich an sich keine Therapie, sondern die sollte in Form von
Beratung, Prävention.
Ja, genau, auf dieser Schiene zu arbeiten. Aber nicht mit ab 3 Jahren regelmäßig in eine Therapie kommen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, die orale Entwicklung zu, überhaupt einmal zu studieren. Mhm. Es heißt immer, der Säugling hat ein Saugbedürfnis und das wird verbreitet von Firmen, die Schnuller herstellen, ja, und nicht von uns Logopädinnen. Der Säugling hat viel mehr Bedürfnisse. Er will zum Beispiel saugen und dazu eben ist die Brust am besten geeignet und als nächstes kommt dann schon das orale Explorieren. Und viele Kinder dürfen nichts im Mund stecken, sei es aus hygienischen Gründen oder was auch immer. Aber diese Dinge sind unheimlich wichtig, dass die Kinder oral explorieren, so viel sie können und so viel sie wollen.
Wie lange dauert denn das orale Explorieren? Was würdest du sagen?
Das kann durchaus bis 2 Jahre oder darüber hinaus, je nachdem, ob es Langsamentwickler sind, kann das länger sein. Wichtig ist, dass man es zulässt und unterstützt.
Wie könnte man das dann unterstützen?
Das unterstützen. Kinder haben ein normales, angeborenes Bedürfnis, alles, was sie in den Mund nehmen, selber in den Mund geben zu wollen. Also mit den eigenen Händen in den Mund. Und da wäre zum Beispiel eine Gelegenheit, wäre das, wenn sie gefüttert werden, dass sie mit den Händen ihr Futter selber in die Hand nehmen und in den Mund geben. Das sind ganz grundlegende Bedürfnisse. Mhm. Und das orale Explorieren genauso, wo dann erst die ganze Bewegungsmöglichkeit und so vieles drauf passiert, die neurologische Reifung passiert teilweise wirklich auf so ist diesen Grundlagen, ob das ein Kind exploriert und es lernt dabei ja viel mehr, als wie nur mit dem Mund was zu machen oder mit der Hand die Nahrung zum Mund zu führen, sondern das sind die Grundlagen, die es dann wieder fürs Lesen und Schreiben und für alles braucht. Mhm. Also das sind Grundlagen. Mhm. Und damit müssen wir uns viel mehr beschäftigen. Und ich möchte jetzt wirklich einfach auf mein Buch hinweisen, das 2023 in der ersten Auflage, jetzt sind wir in der zweiten Auflage erschienen ist. Also dann brauchen wir jetzt sozusagen die Frage nicht mehr länger beantworten. Die ergibt sich.
Mich hat das auch fasziniert, das Buch, da habe ich ja die Entstehungsgeschichte wirklich live miterlebt. Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig dieses orale Explorieren ist. Das ist das eine, was hier muskulär, myofunktionell vor sich geht. Wie wichtig das ist, so wie du sagst, das zuzulassen. Und auch wie wichtig die Rolle der Eltern ist. Weil du immer gesagt hast, alles, was wir mit dem Mund tun und was mit dem Mund getan wird, jetzt von den Eltern her, trägt zur Entwicklung bei, ist ein Stimulus, ja, für die Mundentwicklung. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil die Evelyn aus Österreich hat gefragt, wie das denn mit dem Würgreflex ist. Der ist ja vorverlagert und wann wird der denn sozusagen physiologisiert und wie ist denn das mit diesem kindlichen Würgreflex und Saugreflex?
Mhm. Also eigentlich ist es sehr einfach, was uns da die Natur bereitet hat, dass am Anfang des Lebens ganz vorne an der Zunge ist, dieser Gagreflex, wie er auch genannt wird, und kann sehr leicht ausgelöst werden. Das ist nötig, damit er eben dann wirklich zum Saugen kommt. Er ist deswegen so weit vorne, weil da gibt's nur flüssige Nahrung.
Und du meinst, es ist auch so eine Art Schutzmechanismus, dass wirklich nur Flüssiges in den Säuglingsmund hineinkommt?
Genau, okay. So ist es. Das ist ein Schutz, ist immer ein Schutzreflex. Und dann mit der Zeit, eben das dauert so ungefähr drittes, viertes Monat, wo diese Zeit, wo alles mehr oder weniger reflektorisch arbeitet, mit Saugreflex und Suchreflex und Schluckreflex und Beißreflex. Und da ist dem gehört dieser auch dazu. Und der wandert aber dann, wenn diese Phase noch im vierten Monat sozusagen übergeht in die nächste Phase, praktisch auch zur Beikost da, viertes bis siebtes Monat ungefähr, wandert der langsam zurück. Also zuerst von vorne, von der Zungenspitze zur Zungenmitte und weiter. Der soll natürlich aufmerksam machen, dass da jetzt Sachen sind, die zu tasten sind und dass da auch nichts zu Großes hineinkommt und das regt das Schluckmuster jetzt auch an, das neue Schluckmuster, das Kauschluckmuster gehört auch in diesen Dings dazu, das im ersten Teil eigentlich nur ein Saugschluckmuster ist und erst dann zum Kauschluckmuster wird, wenn festere oder breiige Nahrung angeboten wird. Wichtig ist, dass nicht ein Säugling monatelang mit Brei gefüttert wird. Er kann ruhig Brei essen, aber wenn er monatelang oder bis zu einem Jahr, wie es teilweise empfohlen ist in Empfehlungen, bis zu einem Jahr mit Brei gefüttert wird, dann hat dieser Reflex keine Gelegenheit, zurückzuwandern, weil er kann nicht lernen. Er braucht die Funktion dazu. Mhm. Es gehört immer beides zusammen, die Entwicklung und die Funktion. Alles, was nicht durch die Funktion eingeführt wird, kauen oder so, ist nicht möglich dann. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das so gemeinsam verbindet und nicht das in den Kindern erspart oder glaubt, dass sie deswegen nur ein Wirkreflex ausgelöst wird, weil das eben jetzt feste Nahrung ist. Mhm. Der kann damit auch ein bisschen kämpfen, also, aber es bleibt ein Schutzreflex. Mhm. Und das wird dann sozusagen gelernt und dann ist er nur mal ein Schutz gegen Ersticken, also Aspirieren.
Also vor Aspiration, ja, also, genau. Ja. Was würdest du den Eltern sagen, wenn sie Angst haben, dass ihr Kind sich verschluckt, wenn sie ihm feste Nahrung geben? Was würdest du ihnen da raten?
Ja, da gehört jetzt die Anamnese dazu, wann darf es? Ab wann hat es dürfen? Und ich glaube, dass Eltern, es geht darum, dass Eltern dabei sind. Mhm. Und dann ist es normalerweise nicht möglich, dass das Kind ersticken könnte daran. Mhm. Aber sie sollen dabei sein. Wenn das Kind isst, ganz gleich, was es ist, sollen Eltern dabei sein. Das wäre der beste Schutz. Mhm. Vielleicht nur auch wieder was Sprachliches. Der Wirkreflex wird nicht vorverlagert. Es sind solche Fachausdrücke, ich kenne sie auch noch aus meiner Zeit. Es wird nichts vorverlagert, sondern der ist von Geburt an vorne aktiv, weil er dort gebraucht wird und wandert langsam zurück. Mhm. Und wenn er jetzt da vorne durch mangelnde Stimulation vielleicht nicht mehr Gelegenheit zurückzuwandern, dann ist er nicht vorverlagert, sondern er wird nur gehindert an weiterer Entwicklung.
Okay. Da sind wir wieder bei der genauen Formulierung.
Ja, genau. So wie das Zungenbändchen eben nicht verkürzt ist, sondern zu kurz für die Aufgabe.
Genau. Ich möchte noch mal kurz auf den Anfang zurückgehen, Mathilde. Da hast du gesprochen, es geht um das große Ganze. Der orofaziale Bereich ist nicht als einzeln abgetrennter Bereich des Körpers zu sehen und auch die einzelnen Bereiche des orofazialen Systems nicht. Mir ist auch immer wichtig zu sagen, wir sprechen immer von der Therapie, von MFT, myofunktionelle Therapie. Aber eigentlich sollten wir wissen, was behandeln wir, nämlich orofaziale, myofunktionelle Störungen. Dass es da noch keine einheitliche Definition gibt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir sollten, glaube ich, uns mehr auf die Physiologie konzentrieren, auf die orale Entwicklung. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Thema ist, das dir am Herzen liegt. Und dass das bis jetzt so ein bisschen ein Stiefkind ist in der Logopädie, die Physiologie.
Die Physiologie, die ganze, nicht nur die orale Entwicklung, sondern die ganze Physiologie, wenn ich daran denke, wie haben wir unsere Therapie am Anfang gemacht, indem wir uns um die Physiologie gekümmert haben und alles durchsucht, was es gibt, wie schluckt man richtig, das ist es. Mhm. Also die ganze Zeit, es geht nur um Therapie die ganze Zeit. Eigentlich ist die Hälfte unserer Arbeit oder drei Viertel unserer Arbeit ist Physiologie in den Kursen. Wie schluckt man? Wie kaut man? Wie lernt das Kind das? Dort ist es immer noch ein Defizit, auch wenn Logopäden unterrichten, dass die ersten drei Jahre sind immer meiner Meinung nach viel zu wenig präsentiert in der Ausbildung und in der Therapie. Und das ist eigentlich ein Therapieprogramm. Das sind,
was meinst du, es ist ein Therapieprogramm?
Ein Therapieprogramm. Alles, was der Säugling in den ersten 3 Jahren lernt, muss er entweder lernen oder er lernt es nicht. Und wenn er es nicht lernt, ist es, fällt was auf. Und wenn das Kind jetzt nach 3 Jahren einen offenen Mund hat, dann fängt das Problem dort an, dass er vermutlich doch zu wenig gestillt worden ist, weil die Atmung ist total an das Stillmuster gewohnt. Also die voll richtige Vollatmung hängt auch am Stillen. Mhm. Also das weiß man auch. Und Flaschen sind ein guter Ersatz, den die Natur wohl akzeptiert, weil es hängt vieles dran, dass ein Kind ernährt wird, das Leben hängt dran. Aber sie sind auch sehr unterschiedlich und sie sind nicht stillen. Es bleibt immer, die Kluft wird immer größer, dass dann der Mund irgendwo und dann darf das Kind nicht in den Mund nehmen, die Sachen, wegen der Hygiene oder weil man seine Finger nicht in den Mund nimmt. Und dann ist immer noch, es bleibt offen, bleibt immer der Mund am Schluss. Und dann kommen sie zum Kieferorthopäden, weil die Zähne sich nicht normal physiologisch ausrichten. Und wir sehen das ja an den Kindern, die sind den Muskeln gefolgt. Der Muskel ist stärker wie der Knochen. Mhm. Und dieses Defizit, das wir von Anfang an in der MFT auszugleichen versucht haben, und du ja auch immer machst, die Physiologie nimmt den größeren Raum ein, weil es auch in der Ausbildung nicht vorhanden ist. Mhm. Und ich finde, dass es so was Wichtiges ist, dass es eigentlich viel mehr in der Ausbildung verankert gehört. Mhm. Viel mehr. Mhm.
Das heißt, du würdest auch einer Kollegin, die jetzt eben mit sehr kleinen Kindern arbeitet, wir haben da eben auch mehrere Anfragen dazu gehabt, mit Kindern von 0 bis 3, wirklich raten, sich in die Physiologie zu vertiefen. Was braucht der Kindermund? Wie wichtig ist es, explorieren? Und dann mit dem Kind gemeinsam zu schauen, wo setze ich in der Therapie an? Aber nicht Lippenübungen zu machen, meinst du das?
Genau, so isoliert Lippenübungen zu machen, sondern in erster Linie wirklich so. Und dann kann man sich schon noch etwas gerade für die Atmung durch die Nasen. Das muss man dann, wenn das alles schon etabliert ist als Problem, dann muss man schon was tun auch.
Und ich glaube, die Begleitung der Eltern ist auch besonders wichtig, oder?
Da kommt die Rolle der Eltern dazu auch, ja. Über die Eltern, nicht in einer wöchentlichen Therapie endet. Mhm. Auch bei Vierjährigen nicht. Also ich würde auch da jetzt bezüglich Vierjähriger oder Fünfjähriger, würde immer nur eine Gruppentherapie bevorzugen. Das waren meine besten Erfahrungen. Also
wirklich?
Mit der Gruppe.
Was ist da das Positive dran an Gruppentherapie?
Das waren zwei Dinge. Es war also die Motivation viel, viel größer. Und es war die ganze Bereitschaft zu üben alles sehr viel größer, sehr viel. Und in der Gruppe ist es einfach auch lustiger. Wir haben sehr viel gemeinsam geredet. Wie schaffst du deine Übungen? Oder wie tust du? Du bringst das jeden Tag zusammen, ich nicht. Und solche Dinge, das haben wir dann jede Stunde gemeinsam gemacht. Und so haben wir die Kinder voneinander gelernt. Wie kann man damit umgehen? Was nicht hilft, ist ein Machtwort der Eltern. Ein Machtwort in dem Sinn, mach endlich, so wie deine Schulaufgaben, mach jetzt endlich auch deine Übungen, weil dann ist das Ganze negativ besetzt. Also das Ganze sollte mit Freude durchdrungen sein und nicht unbedingt die Belohnung. Belohnung ist, dass das Kind schöne Zähne kriegt.
Ein schöner Satz von dir ist auch immer, dass wir als Therapeutinnen den Wunsch nach Veränderung im Patienten.
Das ist ganz wichtig. Ich kann Kinder, das ist leider mir auch passiert, weil die kommen immer, auch solche Kinder, wir haben viele, dass Kinder zu mir kommen, alles brav mitmachen, aber daheim ist null Bock, da ist nichts zu holen. Und weil ein unheimlicher Druck der Eltern da ist, es sind meistens auch, oder häufig waren es Lehrerinnen, die einfach, denen alles so wichtig war, was alles korrekt gemacht wird. Aber es muss aus dieser Schiene raus. Es ist einfach, es muss die Freude des Kindes eingebunden werden. Und das geht in einer Gruppe sehr viel leichter. Allerdings braucht man dazu entweder eine Mutter jedes Mal eine andere. Dann sieht die, was die gemacht wird. Oder eine Kollegin, die mit mir lernt, gemeinsam.
Ja. Gut, ich glaube, dann kommen wir bald zum Ende. Es gibt noch ein paar Fragen zu deiner Zeit, ja, als aktive Logopädin, wenn wir jetzt so in der Zeitreise zurückgehen, gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du mit dem Wissen um die MFT jetzt noch einmal neu beginnen würdest in der Logopädie?
Also ich denke, es war wirklich ganz was Neues, ein neues Gebiet, und ich hätte nichts anders machen können. Entweder hätte ich mich eingesetzt, und das habe ich gemacht, weil es mich selber fasziniert hat, oder ich setze mich nicht ein, dann bringe ich nichts zusammen. Also da gibt es keine Wahl, dass ich was anderes hätte machen können. Es war ein ziemlicher Alleingang, der aber sehr viel gesucht hat rundherum, um den Tellerrand herum, was es da alles gibt. Und ich hoffe, dass diese interdisziplinäre Sichtweise auch sich möglichst verbreiten kann.
Ja. Wie hast du denn als junge Logopädin den Mut gefunden, zu den Kieferorthopäden zu gehen und zu sagen, ich möchte mit Ihnen, mit euch zusammenarbeiten? Wie hast du da den Mut gefunden? Wie hast du das gemacht?
Ja, das war lustig. Ich war nicht mehr ganz jung, ich war um 10 Jahre älter. Ich habe vorher studiert. Ich habe die Praxis angefangen in Innsbruck. Ich war die erste Freiberuflerin in Tirol. In Osttirol unten hat's schon 2 gegeben, aber das ist weit weg von uns. Also auch in der Zusammenarbeit nicht so leicht. Ich musste meine Praxis auch füllen. Also ganz einfach. Und ich bin zu allen. Und dann, als wir diese MFT hatten, war es klar, das ist Zusammenarbeit. Die haben schon drauf gewartet, weil die waren schon früher dran. Also die Kieferorthopäden waren in den Informationen schon dran, wo wir noch nicht gar nichts gewusst haben davon.
Das heißt, die waren auch erfreut, dass du gekommen
bist. Die waren
hoch
erfreut, und die haben mit den Praxen so gefüllt. Also nicht nur meine, sondern auch die Kolleginnen dann. Also ohne MFT hätten wir keine Freiberuflichkeit, würde ich jetzt so sagen. Und das gilt, glaube ich, auch heute noch. Nehmen die MFT auch in ihren Auswirkungen. Es geht ja nicht nur um unsere Therapie, sondern was da alles dranhängt, die Zusammenarbeit mit den HNO-Ärzten, mit den Kinderärzten und allem. Mhm. Ja, das war sehr, wie soll ich es nennen?
Bahnbrechend oder nein?
Ja, das habe ich erst nachher festgestellt, ja, dass es bahnbrechend ist. Es war eben alles neu. Ich musste auch zu den Kassen hingehen, und die haben uns verrechnet, 4x9 Schilling dürfen wir verrechnen. 4x9, 36 Euro. Das war der Satz von den HNO-Ärzten, wenn sie im Mund geschaut haben, ja? Und da haben sie 4-mal, konnten wir das pro Woche verrechnen. Also das waren unsere ersten Sätze. Also es war, ja, Urzeit. Das ist das richtige Wort. Es war Urzeit der Logopädie. Aber auch jetzt im Sinne von der Berufstätigkeit und Freiberuflichkeit. Weil das ist ja völlig andere Tätigkeit, wenn ich mir die Patienten suchen muss oder ob ich auf einer Klinik arbeite, wo die Patienten natürlich andere Diagnosen, aber sowieso landen. Da können die Therapeuten, waren sie eh. Ja, aber es war eine spannende Zeit. Das ist, kann ich auch so sagen. Urzeit, aber wahnsinnig spannend. Das möchte ich nicht vermissen, ja.
Auf welche Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
Es war nicht immer einfach für mich. Es war also durchaus nicht einfach von Sachen. Aber es waren teilweise wirklich Anfeindungen, die ich schwer nehmen konnte. Also so war es einfach.
Waren die persönlich gegen dich oder gegen deine fachlichen Strategien und gegen deine fachlichen Neuerungen und Sichtweisen?
Ich glaube, das mischt sie dann. Da kommt dann vieles dazu, was einfach die Beziehung verschlechtert.
Ja, ich glaube, wir kommen zum Abschluss, zur letzten Frage, auch wieder von der Mareike. Die Quintessenz, so nennt sie diese abschließende Frage. Was würdest du den jungen Kolleginnen, die jetzt tätig sind in der freien Praxis, mit auf den Weg geben für ihre berufliche Laufbahn als Logopädin oder auch für die MFT im Speziellen?
Also ganz speziell für die MFT offen bleiben. Ich denke, dass sich da noch sehr viel entwickeln wird. Zusammenhänge, die mehr gesehen werden und die mehr Möglichkeiten der Therapie bringen vielleicht. und zusammenarbeiten, wo es nur geht, weil einfach es hängt alles zusammen. Und das finde ich, dass der Blick nie zu eng wird, nie einfach nur ein Zungenschluckprogramm mit Gummiringerl wird, wie es lange Zeit war.
Teilweise auch noch ist, ja.
Teilweise immer noch ist, also da sind wir noch einfach offen sein für alles und nie am Ende. Ich habe eine Therapie gelernt und bin fertig. Ne? Also im Gegenteil. Für mich war es immer ein Anreiz, was Neues zu lernen. So kam ja dann mein erstes Buch heraus, das Zungenbändchen, weil in jedem Fachbuch drinnen steht, wenn das Patient oder so ein zu kurzes Zungenbändchen hat, dann soll man das Kind zum HNO-Arzt schicken. Und später hat es dann Phoniater auch geheißen, ja. Aber die haben keine Ahnung davon gehabt, wie man das diagnostiziert. Also wenn man die Zunge 2 Zentimeter herausstrecken kann, dann ist es lang genug. Aber Zungenfunktion, das war auch dort nicht zu Hause. Es war unsere mühsame Erarbeitung von Themen, die aufbereitet werden mussten erst. Also es war ein Aufbereiten der Themen. Es war nicht einfach ein Übernehmen. Mhm. Und das ist das Tollste für mich gewesen, dass es immer neu war, immer wieder, bei jedem Thema wieder. Die Mundatmung war ja dann auch, also wirklich, bis das Thema, zuerst war es ja Mundmotorik, hat man uns abgespeist damit. Man macht ein bisschen Lippenspiele und dann haben wir auf die Mundatmung war plötzlich dann, und dass die Auswirkungen auf alles hat, ist jetzt noch nicht bekannt. Also, obwohl es Fachbücher drüber gibt, von HNO-Ärzten, von Jatern, von Kliniken, die das genau beschreiben. Aber es dauert, aber es gibt interessierte Nachkommen. Genau. Und das wünsche ich dir, dass du dran bleibst, ja.
Danke, Mathilde, ja. Was mir noch wichtig ist, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen und was ich auch dir sagen möchte, du bist so eine Vorausschauerin gewesen. Ja, du hast so viele Dinge benannt und in deinen Büchern schon geschrieben, die einfach jetzt erst verstanden werden, weißt du, die jetzt erst einfließen in die Therapie. Und ich glaube, das ist wirklich ein Verdienst, den du, der MFT und allen Therapeutinnen, die und allen Logopädinnen, die sich mit MFT befassen und sie ausüben, die dir dafür dankbar sein können, weil du das wirklich schon vor vielen Jahren hier, ja, benannt hast, was jetzt erst verstanden wird, genau.
Mhm. Mhm. Kann ich unterstützen.
Ja, ich glaube, da deine Begeisterung dafür habe ich wirklich übernommen. Und ja, deswegen gibt es jetzt auch das MFT-Zentrum, das sich dafür einsetzt, auch besonders für die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die so notwendig ist in dem Bereich. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Mathilde. Wir hätten noch, glaube ich, viele, viele Themen. Wir haben auch noch sehr viele Fragen, die wir aber jetzt aus Zeitgründen nicht alle beantworten können. Aber vielleicht wird es ja noch einmal einen Podcast geben und wir finden noch einmal Zeit. Ich danke dir sehr, liebe Mathilde.
Gerne, ja. Kommst wieder nach Innsbruck.
Unbedingt.
Bei Bedarf.
Genau. Danke. Dann möchte ich mich verabschieden für heute und ja, wünsche viel Spaß beim Anhören.